Ja, danke schön. Aber das dauert noch einen kleinen Moment, bis ich auf den Text komme. Erstmal schön, dass ich wieder hier bin. Ich war gestern unterwegs. Hallo alle. Ja, ich war unterwegs, ich war in Basel. Die, die in der Pinwand-Gruppe sind, denen habe ich ja einen schönen Gruß geschickt. Und ich weiß nicht, wer sich das mal angehört hat. Auf Schweizerdeutsch, Schweizerdeutsch. Ich musste es mir ein paar Mal anhören, damit ich es wirklich alles verstanden habe. Ich bin nicht ganz so sprachbegabt, aber es ist lustig und es ist eine schöne Sprache. Und es ist so ein Singsang und das ist sehr, sehr schön. Ja, was habe ich eigentlich in Basel gemacht? Also einen schönen Gruß von meinen Freunden dort aus Basel. Und ich war bei der Nacht des Glaubens. Die Nacht des Glaubens, das ist wie so eine Art kleiner Kirchentag, könnte man sagen. Alle Gemeinden, Kirchgemeinden, freie Gemeinden, christliche Werke haben an den vorgestern Abend alle möglichen Veranstaltungen gemacht. Alles kostenlos, für alle offen. Es gab einen riesen Flyer, es gab 60, 70, 80 Veranstaltungen wurden dort gemacht. Namhafte Größen in christlichen Kreisen waren dabei. Ja, und da war ich eben auch mit unterwegs. Ich wurde eingeladen von der Evangelischen Stadtmission. Evangelische Stadtmission, da ist ein Freund von mir dabei und die hatten zwei Events. Einmal ein Kinderorchester, die bieten in Basel kostenlosen Unterricht für Kinder an, die eben es sich sonst nicht leisten könnten, um es mal so ganz einfach zu sagen. Ein Instrument zu lernen, und zwar sind das Streichinstrumente. Von kleiner Kindergeige bis Kinderkontrabass ist alles dabei und die haben mehrere Gruppen und insgesamt sind es, ich weiß es nicht, 150, 200 Kinder, die dort unterrichtet werden in der Evangelischen Stadtmission, dort in Basel und lernen ein Instrument ganz kostenlos. Sehr, sehr schön. Und da war ein Konzert von diesen Kindern, die das eben gemacht haben. Also von so ganz kleinen, so Kindergartenalter, die dann so bis dann etwas größere, so Teenageralter, die dann schon, keine Ahnung, Vivaldi oder ich war nicht dabei, ich war in der zweiten Veranstaltung. Also eine ganz tolle Sache, die da machen, ein soziales Engagement in der Stadt für Menschen, die eben benachteiligt sind. Hauptsächlich sind das Asylantenkinder, sind das Ausländerkinder. Die Schweiz ist ja ein Zuwanderungsland, viel, viel mehr als Deutschland. Wenn man da durch die Straßen geht, man merkt es sofort, aber man merkt nicht diese Trennung. Das ist sehr schön dort in Basel. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bei uns ist ja mehr Trennung und mehr Ghetto oder so, ne? Ja, ich war bei der Plättli-Ausstellung. Der ein oder andere weiß das. Ich sammle so Plättlis. Das sind Fliesen, also Plättli sagen die Schweizer dazu, das sind Fliesen, alle alte, antike Fliesen, antik nicht, also historische Fliesen, so 200, 300 Jahre alt. Da sind biblische Geschichten drauf abgebildet. Und da haben wir eine Ausstellung zu gemacht und es gibt eine, die kommen alle aus Holland, und es gibt eine Beziehung zwischen Holland und Basel. Und deswegen war das, haben wir das gemacht. Ja, unsere Ausstellung wurde geadelt, dadurch, dass wir eben diesen Live-Channel, das ist ja der ERF von der Schweiz, durften, wurde berichtet, es wurde ein Bericht gemacht, das war über die Plättli-Ausstellung. Nicht über den Samuel Koch, der auch da war, vielleicht manchmal bekannt, oder, ne, also schon ein bisschen geadelt, oder wer war noch dabei, Eva-Maria Admiral, Patricia Kelly oder so, ne? Alle waren richtige im christlichen Bereich Größen. Wir wurden geadelt, dass unsere Plättli-Ausstellung 5,5 Minuten vorgestellt wurde. Sehr schön, ne? Und so kamen sie dann auch. Jung und alt, ganz verschiedene. Viele Menschen, es gab viele einfache Menschen kamen. Es kamen Studierte. Also mit diesen runden Brillen, die dann ganz genau geschaut haben, die dann die entsprechenden exakten Fragen gestellt haben. einfache Menschen, die ganz einfache Fragen gestellt haben. Es kamen junge Leute, ich habe mich mit einem jungen Pärchen, waren so, keine Ahnung, Mitte 20 oder so, so farbig, habe ich mich mit denen unterhalten und ich habe denen die Geschichten erklärt, die auf den Bibelfliesen drauf waren, auf den Plättlis drauf waren. Waren ja so interessiert waren, ich habe mich eine halbe Stunde, habe ich denen eine Geschichte nach der anderen habe ich denen erzählt. Und die kannten die nicht. Und waren zwar Christen, die kannten die aber alle nicht. Und das ist ja eigentlich was sehr Schönes, ne? Es gab Kunstinteressierte, einheimische Ausländer, alles Mögliche. Welche, die die Geschichten kannten und manche, da waren zwei alte Damen, waren da. Die waren da vor so einer Reihe Fliesen und haben geguckt. Geguckt, haben sich immer unterhalten. Da dachte ich mir, oh, da gehe ich mal hin und frage mal, ob ich helfen kann. Und mir sagt, oh, ja, wir versuchen rauszufinden, was für eine Geschichte das ist. Manche wussten sie, bei manchen musste ich so eine kleine Hilfe geben und dann eine kannten sie nicht, eine Geschichte. Da habe ich gesagt, ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, die ist auch aus den Apokryphen. Ach so, dann, ja, nee, dann kennen wir die nicht. Und da habe ich die erklärt und das fanden die dann aber auch ganz witzig, die Geschichte. Das ist noch eine witzige Geschichte, aber egal. Was war das Wichtige? Es gab viele Kunstausstellungen dort, es gab viel Musikalisches dort und wir haben uns gesagt, wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen über die Bibel. Wir wollen mit den Menschen über diese Fliesen, mit den Menschen ins Gespräch kommen über den Glauben. Wir wollen mit den Menschen einfach reden, wir wollen ihnen Geschichten erzählen aus der Bibel, wir wollen sie einladen zum Glauben hin. Das war unsere Intention, also nicht ein künstlerisches Event, wo sie alle klatschen und alle überlegen, ja, war das jetzt die richtige Tonart oder wer hat das richtig interpretiert und wir wollten über den Glauben reden. Und das ist uns, muss ich sagen, danke für jeden, der gebetet hat, es ist uns wirklich gelungen. Ich war die ganze Zeit, also nahezu die ganze Zeit mich nur am Unterhalten und mein Freund, der Christoph, hat sich auch nahezu die ganze Zeit nur unterhalten mit irgendwelchen Menschen, dies und das, Geschichten erzählt, selber Zeugnis gegeben, selber gesagt, welche Geschichte man einen selber anspricht, warum sie einen anspricht, was einen Jesus bedeutet. Das war unsere Intention. Evangelium, Evangelium weitergeben. Das ist ja auch die zentrale Botschaft dieser Fliesen eben auch. Evangelium geht weiter. Ja, geht weiter über die Plättlis. Woanders, vielleicht über ein geschenktes Buch. Wenn ihr das nächste Mal auf einen Geburtstag geht, überlegt euch doch mal, ob ihr ein sinnvolles Buch mit kernigen Aussagen zur Bibel vielleicht verschenkt. Oder die Botschaft kann auch weitergehen über eine Sendung beim ERF. Die kann weitergehen über ein Gespräch am Gartenzaun, über einen Gartenzaun. Die kann weitergehen, wenn man spazieren geht und man trifft jemanden. Da kann man sich über alles Mögliche unterhalten, was natürlich gut ist. Man kann sich, auch in der Schweiz wurde ich natürlich auch gerade angesprochen auf Corona. Das ist da ganz genauso ein Thema. Gut, die gehen wesentlich relaxter damit um, aber trotzdem auch ein Thema. Ja. Man kann sich über alles Mögliche unterhalten oder man kann sich über zentrale Dinge unterhalten. Und da sind diese kleinen Fliesen eigentlich was ganz Gutes. Ich habe euch übrigens, sehe ich gerade, so ein paar solcher Hefte mitgebracht. Die könnt ihr euch da hinten im Ständer gerne anschauen. Oder schlecht. Sind zum Mitnehmen. Ja, könnt ihr. Und wenn keine mehr da sind, ich habe einen ganzen schweren Karton zu Hause davon. Zum Verschenken sind die, ne? Alle möglichen Informationen, ein paar Geschichten und ein paar Andachten da drin. Ist eigentlich ganz schön gemacht. Ja, man kann sich überall unterhalten. Man kann sich über alles Mögliche unterhalten. Über Corona kann ich mich unterhalten. Sehr wichtiges Thema. Beschäftigt uns ja. Man kann sich unterhalten momentan über die Ukraine-Krise. Ja, ist ein wichtiges Thema. Wie gehen wir damit um? Politisch auch. Man kann mal verschiedene Meinungen haben. Sollen wir jetzt Waffen liefern? Sollen wir keine Waffen liefern zum Beispiel? Ganz wichtiges Thema. Da kann man sich drüber unterhalten. Aber eines sage ich, also ich unterhalte mich da ja auch drüber, aber das sind nicht die zentralen Fragen des Lebens. Und da kommt kein Mensch drüber zum Glauben. Kein einziger. Du kannst dich 100 Stunden über Corona unterhalten. Das ist gut. hoffentlich, wenn man sich da gut drüber unterhält, wenn man ein bisschen Hintergrund hat. Man kann sich über die Ukraine oder über irgendwelche Krankheiten, man kann sich über die Politiker unterhalten, man kann sich über das Wetter unterhalten, man kann sich über die Tagesschau unterhalten oder was auch immer. Es ist alles gut, mache ich auch, aber dadurch ist noch kein einziger Mensch zum Glauben gekommen. Als ich den Predigttext mir durchgelesen hatte, wurde mir das nochmal so sehr bewusst auch. Wie kommen Menschen eigentlich zum Glauben? In unserer Geschichte kommen Menschen zum Glauben. Und ich lese den gleich vor, das ist Apostelgeschichte, Kapitel 17, 1 bis 15. Lese ich gleich. Was ist passiert? Was ist davor passiert? Paulus ist der Apostel. Ein Apostel ist wie so ein Missionar. Der wurde ausgesandt von einer Gemeinde und der sollte missionieren. Und er hat das einmal eine Rundreise gemacht, die erste Missionsreise in der heutigen Türkei, Kleinasien. Da kam er zurück und dann ging es in die nächste Missionsreise, die zweite Missionsreise. Und dann ging sie wieder nach Kleinasien, aber das klappte irgendwie nicht. Da werden verschiedene Ausdrücke in der Bibel für gebraucht, warum es nicht klappte. Der Geist wehrte ihn oder so, fanden keinen Durchgang und irgendwie das klappte nicht, klappte nicht, klappte nicht. Bis er dann irgendwann, sie zogen immer weiter. Man kann das in der Bibel nachlesen, die einzelnen Orte. Und wenn man dann in der Karte guckt, dann sieht man, die zogen immer ein Stückchen weiter, immer ein Stückchen weiter. Und dann irgendwann, eines Nachts bekommt der Apostel Paulus einen Traum. Ich weiß nicht, was ihr so träumt. Von sprechenden Nasen oder keine Ahnung, ich weiß nicht, vom Schwimmbad gehen oder ich weiß. Der Paulus hatte einen Traum von einem Mann in mazedonischer Kleidung, also griechischer Kleidung, und der sprach ihn an und sagte: Paulus, kommt herüber nach Mazedonien und helft uns. Das war alles. Nächsten Morgen unterhalten sie sich. Paulus war ja mit einem kleinen Team unterwegs, unterhalten sich und haben gesagt, ja, das ist wohl Gottes Reden gewesen und wir ziehen nach Mazedonien. Sind dann rübergegangen nach Mazedonien, also Griechenland, von heutigen Türkei dann so rüber. Und die erste Stadt war Philippi, wo sie richtig wirken konnten. Und Philippi war, Kapitel 16 in der Apostelgeschichte, lest es zu Hause nach, wahnsinnig, was da alles passiert ist. Sie suchen als erstes mal die gläubigen Juden auf und finden sie hauptsächlich Frauen. Dann kommt die reichste Frau überhaupt zum Glauben. Ja, das ist gedacht, das passt doch wieder zu unserer Tageslosung heute. Die reichste Frau, die hat mit Stoffen gehandelt, die eigentlich nur Könige und die allerhöchsten Fürsten, sagen wir mal, heute gibt es keine Fürsten groß mehr, aber es sind die allerreichsten Leute überhaupt, weil es so teurer Stoff war, Purpur. Purpurkrämerin wird sie in der Lutherbibel genannt. Hat mit Purpur gehandelt, Purpurstoffe, nur für Königshäuser, wahrscheinlich nach Rom geschickt und so weiter, nach Ägypten wahrscheinlich geschickt. Die reichste Frau kommt zum Glauben und öffnet ihr Herz, öffnet ihr Haus und gibt ganz, ganz bereitwillig. Das ist eben dieses bereitwillig geben. Übrigens, als ich in Basel war, habe ich übernachtet im Hotel der Basler Mission. Und es ist ein wahnsinnig großes Gebäude, ich schätze mal 80 Meter lang, fünfgeschossig, 19. Jahrhundert gebaut, wunderschön. Wunderschöne, auch in die Räume, ganz, ganz toll. Und irgendwo war so ein kleines, eine kleine Schautafel und ein kleines Ding, und habe ich mal durchgelesen. Im 19. Jahrhundert, der reichste Bürger der Stadt Basel hat es ermöglicht, dieses Haus zu bauen. Er hat sein Geld dafür ausgegeben. Reichtum ist für irgendwas da, ne? Und wenn ein reicher Mensch wie dieser, der hieß damals Christoph Merian, wenn der das gibt, ist das ein Segen geworden. Es sind insgesamt 2000 Missionare von in der Basler Mission ausgesandt worden, sind dort in diesem, heute ist es zum Teil Hotel, ausgebildet worden. Ein Ort des Segens. Lydia in Philippi, die Purpurkrämerin, reich, ein Ort des Segens, weil sie gegeben hat. Geben ist seliger als nehmen. Natürlich kann man das sich ein Ferrari in die, wenn man das Geld hat, Ferrari in die Garage stellen, aber wäre doch eigentlich sinniger, das Geld weiterzugeben in die Mission zum Beispiel. So, es passiert ganz, ganz viel in Philippi. Ich komme wieder ins Reden. Passiert ganz viel in Philippi. Diese reiche Frau kommt zum Glauben, dann kommt eine Frau, die besessen ist, wird von geheilt, dann kommen Paulus und Silas, werden ins Gefängnis geworfen, ein Erdbeben geschieht, die Ketten im Tempel, im Gefängnis zerreißen, Wunder geschehen, Wunder über Wunder, alle möglichen. Der Gefängnisdirektor, der kommt zum Glauben, der lässt sich taufen, alles. Wow, wahnsinnig tolle Sachen, die dort geschehen sind in Philippi. Und dann geht's weiter, muss Philippi verlassen und dann geht's in unseren Text heute. Und der ist sehr interessant. Geht an zwei Orte, einmal nach Thessaloniki, also heutiges Thessaloniki, in der Bibel steht Thessalonich, und nach Beröa, das kennt heute kaum jemand, vielleicht diejenigen, die in der Bibel ein wenig lesen, aber sonst ist es nicht so bekannt. Ich lese den Text vor. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Und einige von ihnen ließen sich überzeugen und gesellten sich zu Paulus und Silas und eine große Menge von den anbetenden Griechen und nicht wenige der vornehmsten Frauen. Die Juden aber wurden eifersüchtig und nahmen einige böse Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie traten vor das Haus Jasons und suchten, sie unter dem Volk zu führen. Als sie sie aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen: Diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, da sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie beunruhigten aber die Volksmenge und die Obersten der Stadt, die dies hörten. Und nachdem sie von Jason und den übrigen Bürgschaft genommen hatten, ließen sie sie frei. Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröa. Und gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Viele nun von ihnen glaubten und von den griechischen und vornehmen Frauen und Männern nicht wenige. Als aber die Juden von Thessalonich erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie auch dorthin und beunruhigten und erregten die Volksmengen. Da sandten aber die Brüder sogleich den Paulus fort, dass er nach dem Meer hinging, wahrscheinlich um dann weiter mit dem Schiff zu fahren. Ne? Aber sowohl Silas als auch Timotheus blieben dort. Die aber den Paulus geleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Und als sie für Silas und Timotheus Befehl empfangen hatten, dass sie so bald wie möglich zu ihm kommen sollten, reisten sie ab. Soweit. Paulus unterwegs, er geht, kommt von Philippi. Er kam aus dem Gefängnis, er wurde geschlagen, er wurde wahrscheinlich gegeißelt. Die Wunden waren noch offen, heißt es da. Musste er sich dann auf den Weg machen nach Thessalonich. Also kein Spaziergang. 150 Kilometer in etwa durch die brütende Hitze. Ich fange jetzt hier schon an zu schwitzen. ich bin noch nicht draußen. Und da unten in Griechenland ist es noch viel wärmer. Ich war einmal in Griechenland, das war, die 40 Grad waren da immer da. Das hält man nicht aus. Und dann vielleicht noch hinten einen offenen Rücken zu haben. Kein Spaziergang. Aber warum machen die das? Da kann man sich ja fragen, warum? Soll er sich nicht erstmal mal ausruhen? Sich irgendwo mal in eine Herberge, dann einfach mal ausruhen, Wunden zusehen, dass die alle abheilen und dann in aller Ruhe weiterziehen? Nein. Sie zogen einfach weiter. Warum? Es steht ja nicht da, warum, aber ich vermute, weil ihnen die Botschaft von Jesus so wichtig war. Die Botschaft von Jesus ist so wichtig, dass ihnen die Striemen am Rücken völlig egal waren und 150 Kilometer Fußmarsch völlig egal waren. Jesus ist ihr Ein und Jesus hat ihr Leben verändert. Den Paulus hat es vom Pferd gehauen und er war blind, geschlagen. Und er hat das Wunder erlebt, dass er zu Gott kommen konnte. Er hat das Wunder erlebt, dass er wieder sehend wurde. Er hat das Wunder erlebt, dass er, der die Christen verfolgt hat, der sie umbringen wollte und vielleicht auch gesteinigt hat, dass er Gnade gefunden hat bei Gott. Und das ist das wirkliche Wunder. Und das war so tief in ihm drin. Das ist meine Interpretation. Mag sein, dass sie falsch ist, aber ich denke, sie macht Sinn. Es ist so tief in ihm drin, dass er gesagt hat, es ist egal, wir gehen weiter. Es ist nicht so glänzend. Es sind nicht die großen Bekehrungsgeschichten, die in Thessaloniki oder Thessalonich, wie es jetzt in der Bibel griechisch heißt, es sind nicht die großartigen Sachen. Es passieren keine Wunder. Es sind nicht die Lydias, die zum Glauben gekommen sind. Es sind nicht die Gefängnis, die Direktoren. Es sind keine Wunder, dass die Ketten auf einmal von allen abfallen. Es sind nicht die Wunder, dass sie alle im Gefängnis bleiben. Lest es mal nach, was ich sage. Stimmt es? Apostelgeschichte 16. Nein, in Thessaloniki passiert all das nicht. Es hört sich an, es kommen welche zum Glauben. Aber dann. Aber dann gab es Feuer. Aber dann gab es Feuer von den Juden. Es gab dann Feuer von, die einfach neidisch geworden sind. Die denen das nicht gegönnt haben. Ich habe mich gefragt, wann fließt eigentlich der Segen? Wann ist eine Verkündigung gut? Wenn viele zum Glauben kommen? Wenn berühmte Menschen zum Glauben kommen? Wenn reiche Menschen zum Glauben kommen? Wann ist eine Verkündigung gut? Wenn überhaupt jemand zum Glauben kommt, wenn es überhaupt jemanden anspricht. Und es ist ganz egal, ob rechts und links alles zusammenfällt. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass ein Mensch zu Jesus Christus kommt. Das ist das. Das ist das eigentliche Wunder. Ich habe es gerade eben beim Paulus gesagt. Das ist das Wunder. Paulus kam zum Glauben. Ist es ein Wunder, dass ich zum Glauben gekommen bin? Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Also ich komme aus einem nichtchristlichen Elternhaus. Und meine Eltern sind Atheisten. Also mein Vater war es, der ist gestorben. Meine Mutter ist es nach wie vor. Mein Bruder ist ein absoluter Gegner. Meine ganze Verwandtschaft will gar nichts vom Glauben wissen. Es ist ein Wunder, dass ich zum Glauben gekommen bin. Ich habe keinen christlichen Freund gehabt. Als ich mit 16 Jahren das erste Mal eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen habe, da wusste ich zwei Dinge. Der Glaube hat irgendwas mit Petrus zu tun und der Glaube hat irgendwas mit Philistern zu tun. Das ist das Einzige, was ich wusste. Mit 16 Jahren. Religionsunterricht. Nicht aufgepasst. Und gut, ich habe in der Schule früher sowieso nicht aufgepasst. Ich habe es zwar geschafft alles, auch nicht schlecht, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, wenn du sagst, du bist zum Glauben gekommen. Wahrscheinlich kann jeder so seine Geschichte erzählen. Wir kommen durch ganz unterschiedliche Dinge zum Glauben. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, dem ist das bewusst, dass das ein Wunder ist. Und er kann es gar nicht so richtig immer in Worte fassen. Es ist nicht alles gleich. Ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Mal wurden sie hinzugetan. Oder mal fingen sie an zu glauben. Oder mal tat der Herr ihr das Herz auf. Oder sie wurden ihnen geschenkt. Selbst Lukas gebraucht so unterschiedliche Begrifflichkeiten. Warum? Ich glaube, weil der Weg zu Jesus Christus sehr unterschiedlich ist. Und weil es eigentlich ein Wunder ist, dass wir überhaupt glauben können, glauben dürfen. Heute passiert es ja ganz unterschiedlich, wie Menschen zum Glauben kommen. Manche gehen schon von Kindesbeinen an in die Gemeinde und würden sagen, ja, ich habe hier schon immer geglaubt. Ich habe schon immer gewusst, dass Jesus lebt. Ein anderer liest die Bibel, die er geschenkt bekommen hat. Das war bei mir so. Mich hat das so völlig umgehauen. Der Weg kann ganz unterschiedlich sein. Andere werden vielleicht in den Hauskreis eingeladen oder zum Gottesdienst eingeladen. Die spricht das einfach an und merkt, also hier ist mehr. Und hier, ich möchte mehr wissen davon. Und das ist, es rührt mein Herz jetzt an. Es ist eben nicht nur, dass ja, da irgendwie ein höheres Wesen ist. Nein, dass Jesus wirklich für meine Sünden gestorben ist. Dass es da jemanden gibt, der mir meine Last nimmt. Denn wir schleppen alle Last mit uns rum. Und manche ganz besonders viel. Aber da gibt es einen, der diese Last nehmen möchte und der Last getragen hat am Kreuz. Ich denke, es ist ganz gut, auch mal darüber nachzudenken, wie bist du eigentlich zum Glauben, wenn du zum Glauben gekommen bist. Das möchte ich ja nicht unterstellen, aber ich denke, viele von uns sind zum Glauben gekommen. Überlege ich das doch nochmal. Wie war das eigentlich? Und vielleicht könnt ihr so auf diese Art und Weise andere auch motivieren. Es ist ganz egal, ob das zum Glauben kommen begleitet wird von Wundern oder so ganz schlicht und unauffällig passiert. Entscheidend ist eigentlich nur, dass man insgesamt anfängt zu glauben. Dass man insgesamt den ersten Schritt auf Jesus hin macht. Die ausgestreckte Hand von Jesus einfach ergreift. Das ist das Entscheidende. Warum denken wir eigentlich, dass der gesegnete Weg immer einfach sein muss? Wie kommt das? Wie kommt das, wenn irgendwie etwas nicht funktioniert, nicht so viele Leute kommen? Wir denken, das war jetzt, vielleicht doch, sollten wir eine andere Veranstaltung anfangen. Zum Beispiel. Wir denken ja so. Wir wollen ja immer große Zahlen haben und wir denken immer, nur dann ist etwas gesegnet, wenn viel passiert. Warum denken wir so? Es ist ganz tief in uns drin. Ach, zum Input, da kommen doch kaum welche. Sollen wir das noch machen? Sollen wir noch einen Teenkreis machen? Da kommen doch nur zwei Teens. Ich habe mich mal sehr berührt, das ist schon viele, viele Jahre her, aber es gab einen Jugendkreis, damals haben wir in Arnsberg gewohnt, es gab einen Jugendkreis in Neheim, das ist in der Nähe von Arnsberg, und es kam keiner mehr. Und der Jugendleiter, der ist trotzdem mehr hingegangen und hat trotzdem eingeladen. Woche für Woche. Und Woche für Woche saß er da ganz alleine. Monatelang. Und hat die Zeit dann genutzt zum Bibellesen und Beten. Einfach, dass es wieder weitergeht. Und es ist weitergegangen. Nach einem halben Jahr oder einem Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, das ist, wie gesagt, schon länger her, war eine lange Zeit, wie er jede Woche hingegangen ist und gebetet hat. Und einfach diese Treue. Und es kommt nicht auf die vielen an. Wir glauben das immer. Es muss so viel sein. Nein. Irgendjemand redet uns das immer ein. Aber ist es nicht, ja. Beim Paulus läuft es nicht stromlinienförmig. Es geht nicht gerade durch. Nein, er eckt an. Er eckt an mit dem, was er sagt. Wenn wir anecken mit dem, was wir sagen, wie geht es uns dann? Sind wir da lieber still? Wollen wir lieber dann gar nicht reden? Wollen wir lieber so lange rumreden, bis es dann doch irgendwo so angenehm ist, weil es zeitgeistmäßig richtig ist, gesellschaftsmäßig angepasst ist? Wie ist das? Ich denke, wir dürfen ruhig anecken. Wir müssen anecken. Die Botschaft von Jesus eckt an. Die Botschaft Gottes eckt an. Und je weiter wir in dieser Zeit hier leben, umso mehr eckt sie an. Es ist nicht alles gut, was machbar ist. Lass uns darüber reden. Es ist nicht alles gut, was in unserer Gesellschaft gemacht wird. Lass uns darüber reden. Und wir ecken anderen. Definitiv. Aber es ist okay. Wir wissen, was der gute Weg ist, wenn wir denn die Augen aufmachen und uns lehren lassen von Gott. Was ist überhaupt die Botschaft? Vers 3. In Thessalonich. Im Beröa, da steht es nicht explizit. Aber was ist die Botschaft? Indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser der Christus ist, der Jesus, den ich euch verkündige. Was tut er? Was tut der Apostel Paulus? Er legt das Alte Testament aus und zeigt ihnen, wer Jesus ist und dass Jesus der Christus, der Messias ist, den die Juden erwarten. Er geht ja in die Synagogen zum Anfang. Interessanterweise. Er redet von Jesus, er predigt von Jesus. Anhand der Bibel zeigt er, wer Jesus ist. Ja, die Bibel und Jesus ist ein Stein des Anstoßes. Jeder, der Jesus im Alltag mal voranstellt, der sagt, der Weg Gottes ist eigentlich ein anderer. Ich glaube daran, dass wir ehrlich sein müssen zum Beispiel. Du eckst an. Du eckst an, wenn du dich auf die Bibel beziehst. Wenn du sagst, es gibt etwas Höheres. Es gibt mehr. Und mir ist es egal, auch wenn ich jetzt Nachteile erleide. Es ist ganz egal. Wir sollten nicht so lange an der Bibel rumdeuten, bis es irgendwie alles passt. Dann sind wir auch kein Salz mehr, von dem Jesus redet. Gemeinde und ihre Botschaft wird dann eine Gleichförmigkeit mit der gesellschaftlichen Norm, den politischen und zeitgeistlichen Vorstellungen. Man möchte so gerne gut ankommen, man möchte so gerne ein gutes Bild abgeben, man möchte so gerne gern gesehen, das ist menschlich, ist das. Aber wenn es um den Glauben geht, wenn es um Dinge geht, die Gott betreffen, dann brauchen wir nicht gut ankommen. Warum? Warum? Paulus hat es ganz klar die Meinung gesagt. Ich weiß nicht, wir deuten, ich habe mich auch selber gefragt, also wie ist eigentlich meine Gespräche, die ich so führe? Wie ist meine Verkündigung und worüber unterhalte ich mich? Und ist es wirklich Jesus, den ich verkündige? Oder sind es irgendwelche anderen Dinge? Unterhalte ich mich über alles Mögliche, über ein höheres Wesen, über Umweltzerstörung, Umweltschutz und alles wichtige Dinge. Über was unterhalte ich mich? Mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn. Es muss nicht jedes Gespräch auf Jesus hingehen. Das meine ich damit nicht. Aber sage ich es überhaupt einmal? Rede ich überhaupt mal über Jesus? Gute Gelegenheit sind die Gemeinderäumlichkeiten, dass man Leute einlädt. Da ist man sofort beim Thema. So wie ich bei den Plättlis sofort beim Thema bin. Da ist dann Jesus abgebildet und dann Zachäus, der auf dem Baum sitzt. Und dann kann ich gerade sagen, hier, diese Geschichte, die mag ich gerne. Und dann erzähle ich, warum ich die gerne mag. Bin ich sofort beim Thema. Wenn man im Gemeindehaus ist, ist man sofort beim Thema. Was sind das hier eigentlich? Ja, hier ist ein Ort, den Menschen finanziert haben, damit man hier über Gott redet. Nur sofort beim Thema. Am Gartenzaun ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Oder wenn ich im Schwimmbad bin und da gerade meine Bahnen ziehe, dann ist es ein bisschen schwieriger. Die direkten. Aber auch da kann man sich ja überlegen, ja, ich muss ja jetzt nicht 25.000 Bahnen ziehen und nicht einmal über Jesus mit jemandem gesprochen haben. Da kann ich mal überlegen, also nächste Woche, wenn ich mal wieder schwimmen gehe, dann nehme ich mir das vor. Und zwar überlege ich mir, keine Ahnung was, das liegt ja immer an jedem gleich. Oder wenn ich am Garten vorbeigehe bei jemandem, dann kann ich, da fällt es mir zum Beispiel leicht, über die Schönheit der Schöpfung zu reden. Und ich mich freue einfach über denjenigen, der da alles gemacht hat, weil ich an Gott glaube, weil ich an den Schöpfer Gott glaube, an den, der das alles gemacht hat. Ja? Da ist man schon wieder dabei. Und dann kann ich über den Schöpfer Gott, und dann kann ich sagen, aber wir Menschen haben alles kaputt gemacht. Ja, also steht schon in der Bibel drin. Und die Menschen ganz am Anfang haben schon alles kaputt gemacht. Das ist eine Geschichte mit Adam und Eva, hast du vielleicht schon mal gehört. Und die wollten eigentlich so sein wie Gott, wollten alles wissen. Also kann man so ganz schnell, kann man beim Thema sein. Man muss sich das vorher ein bisschen überlegen, wie man da drauf kommt. Ne? Oder man redet einfach drauf. Es gibt ja Menschen, die können das einfach. Das ist auch eine Gabe. Das kann nicht jeder, das ist mir bewusst. Und manche tun sich da wahnsinnig schwer, und überhaupt etwas zu sagen. Es ist auch eine Gabe. Gott schenkt ja auch Gaben. Und wenn du diese Gabe hast, einfach zu reden, gebrauch sie. Ich kenne Menschen hier in der Gemeinde, die haben diese Gabe. Und das ist gut. Und ich freue mich, dass die das auch ausleben. Und an denen ist das schwerer. Aber auch für uns, denen es schwerer gilt, rede davon. Mach dir Gedanken dazu. Wir brauchen nicht immer gut ankommen. Das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Gut. Ich lese das mal einfach noch vor. Gemeinde und wir Christen im Einzelnen sollten zu unseren Überzeugungen stehen. Wir dürfen damit auch anecken. Überall. Das ist okay. Wenn man eine Überzeugung hat, dann darf man auch ruhig anecken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Man muss halt den anderen auch stehen lassen können, ne? Das können viele nicht. Die haben eine Position und können die Gegenposition überhaupt nicht stehen lassen. Da geht es gleich mit dem Hammer drauf. Auch bei Christen gibt es das. Sollte man nicht tun. Und ich muss da jetzt dran denken an das Plättli, wo Jesus drauf ist und eine Frau am Brunnen. Ja? Und die Frau hat schon 5 Männer gehabt. Und Jesus, das ist nicht okay gewesen. Und Jesus sagt das auch, das ist nicht okay. Aber er nimmt die Frau an. Also er macht beides. Er sagt, es ist nicht okay, es ist nicht nach Gottes Willen, aber du bist trotzdem ein geliebter Mensch. Ein von Gott geliebter Mensch. Und er nimmt diesen Menschen an. Bei uns ist es manchmal so, wir sehen, da hat jemand schon 5-mal verheiratet und das klappt wieder nicht und was weiß ich was, dann macht das, den kann man abschreiben. Nee, Jesus hat es anders gemacht. Er hat ganz klar gesagt, das ist nicht richtig. Gottes Wort sagt was anderes, aber ich setze mich zu dir. Und er hat sich von einer Prostituierten, hat er sich salben lassen. Er macht beides. Er sagt ganz klar, nee, das ist nicht richtig, aber du bist ein Mensch, ein geliebter Mensch Gottes. Lass uns das lernen, immer wieder. Die eigentlich wichtigste Botschaft ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns Menschen gestorben ist, damit wir einen neuen Zugang zu Gott bekommen. Das sollte auch immer der Kern unseres Redens sein. Wir können uns über Corona und über Ukraine und über alles unterhalten. Das ist gut, kann man machen, habe ich vorhin gesagt. Aber der Kern sollte eigentlich immer sein, dass man hinkommt, Jesus Christus ist für dich da. Jesus ist für dich gestorben. Was taten? Wie taten die Apostel das? Und damit höre ich dann auf. Sie gingen als erstes in die Synagoge. Das taten sie in Philippi, haben sie diesen Ort gesucht, wo sie gebetet haben. Sie haben das in Thessalonich getan, sie haben das in Beröa getan, sie haben das immer wieder getan. Da, wo Menschen offen sind, gibt eine theologische Begründung dafür, weil das Heil für die Juden ist, aber auch die zweite Begründung, wo Menschen einfach offen sind, über Gott zu reden. Beten wir dafür, dass Gott uns zeigt, wer offen ist. Du kannst mit jemandem reden, einem Arbeitskollegen, der überhaupt nichts wissen will davon. Da kannst du dir den Mund fusselig reden. Du kannst Zeugnisse geben über alles. Du kannst von Wundern erzählen. Und es bringt nichts. Aber da, wo ein Mensch offen ist, wo ein Mensch, da reicht oft schon ein Bibelvers, den man weitergibt. Und das Herz schon aufmacht. Lass uns einfach dafür beten, dass Gott uns diese Menschen zeigt. Und dann auch den Mut, ganz, ganz offen zu reden, was das Wichtige ist im Leben, nämlich Jesus Christus. Amen.